Herzlich willkommen zu Kerngesund und Bärenstark, dem Podcast für Ernährungsmedizin, der bei Ernährungsthemen auch Kinder, Jugend und Klima im Blick behält. Ich bin Dr. Tiljong Cienterra, Kinderarzt, Ernährungsmediziner aus Leidenschaft und veganer Ernährungsberater. Ich möchte mit euch mein Wissen teilen und euch spannende, sympathische ExpertInnen vorstellen, mit denen ich über relevante Ernährungsthemen spreche, um Klarheit reinzubringen. Wissenschaftlich fundiert. Das tun wir heute und das Thema ist Folge 2 zum Thema Zucker. Kleiner Einsteiger dazu. Du wirkst gesund. Keine Beschwerden, vielleicht hast du sogar Normalgewicht und trotzdem kann sich im Hintergrund gerade etwas entwickeln, das jahrelang unbemerkt bleibt. In dieser Folge spreche ich mit Dr. Julia Kirei, Diabetologin und Ernährungsmedizinerin, über Prädiabetes in jedem Alter, was es ist, woran man es erkennt und was es braucht, um es aufzuhalten. Aber ja, hi Julia.
Hi, ich freue mich über die Einladung, vielen Dank.
Schön, dass du dabei bist. Jetzt stelle ich dich natürlich erstmal noch vor. Du bist auf der Schwäbischen Alb groß geworden, hast Medizin an der Uni Tübingen studiert, deine Promotion im Bereich Neurologie abgeschlossen. Du bist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Lipidologin, Adipositologin, Präventionsmedizinerin, Diabetologin DDG und Ernährungsmedizinerin. Das ist dann auch die Zusatzbezeichnung, wo wir uns in den Fallseminaren kennengelernt haben. Und du bist kurz vor dem Ende der Weiterbildung zur Fachärztin für Endokrinologie und Diabetologie. Du arbeitest aktuell in der Praxis für eben genau Endokrinologie und Diabetologie. Ja, habe ich eine Zusatzbezeichnung vergessen, Julia?
Ich glaube, das passt soweit.
Sehr cool. Hast du noch einen random Fact für uns?
Ich glaube, was für mich wichtig ist, ist tatsächlich, sich gut entspannen zu können. Ich liebe es, in der Natur zu sein, egal in welcher Form, ob vor Ort oder auf Reisen, ob auf dem Wasser, unter dem Wasser. Das ist tatsächlich für mich ein schöner Lebensbestandteil.
Das ist doch sehr schön. Ich will nochmal sagen, krass großen Respekt, was du für coole medizinische Expertise erlangt hast. Hut ab. Deswegen finde ich es richtig toll, dass du hier dabei bist, zum Thema Diabetes was erzählen kannst. Und dann würde ich doch auch sagen, starten wir da direkt mal rein. Was sind denn genau die unterschiedlichen Diabetestypen?
Lieben gerne. Also ich würde direkt so anfangen, dass es natürlich sehr viele Diabetestypen gibt. Ich würde mich sehr gerne auf 2 Typen begrenzen. Ich würde jetzt einmal einen Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes mich darauf fokussieren. Sehr einfach erzählt, Typ 1 Diabetes bezeichnet denjenigen Diabetes, bei dem die Zellen der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren, die sogenannten Beta-Zellen, nicht mehr richtig funktionieren, autoimmun zerstört werden und dadurch irgendwann ein absoluter Insulinmangel entsteht. Das heißt, man muss unweigerlich Insulin von außen zuführen, weil das sonst ein lebensgefährlicher Zustand ist. Mhm. Dahingegen ist es beim Typ 2 Diabetes etwas anders. Der ist einerseits auch stark genetisch bedingt, tatsächlich anders als der Typ 1 Diabetes, deutlich ausgeprägter. Wichtige Faktoren, wie gesagt, ist das Erbgut und auch die Epigenetik. Kurz gesagt, die DNA ist ein Kochbuch und die Epigenetik bestimmt, welche Rezepte tatsächlich gekocht werden oder auch welche Seiten mit einer Büroklammer zugehalten werden. Die sind zum Beispiel beeinflussbar durch die Ernährung oder Ernährung der Eltern oder auch gibt es da schon eine fetale Programmierung. Also wäre man schon als Kind im Bauch der Mutter noch ist, da gibt es auch relevante Einflüsse oder Umweltfaktoren, die sehr wichtig sind und man ist dadurch auch nicht der Genetik ausgeliefert. Wobei man auch sagen muss, es gibt nicht das eine Diabetes-Gen. Mittlerweile kennen wir bis zu, ja, schon über 150 Genvarianten. Und um das zu verdeutlichen, wenn zum Beispiel ein Elternteil schon an Typ-2-Diabetes erkrankt ist, hat das Kind eine bis zu 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, im Verlauf des Lebens auch einen Diabetes zu entwickeln, was aber natürlich beeinflussbar ist.
Ja, also das ist auf jeden Fall mehr, als ich gedacht hätte. Wie unterscheidet sich jetzt noch beim Typ-2-Diabetes der Prädiabetes? Also was ist der Unterschied zwischen einem Prädiabetes und Typ-2-Diabetes?
Fangen wir mal mit den Gemeinsamkeiten an. Beide haben gemeinsam, dass sie erhöhte Blutzuckerwerte haben, aber natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Und ich würde auch eher sagen, dass es ein Kontinuum ist. Werden wir gleich weiter sehen. Es gibt 3 Messparameter, die man kennen sollte. Es ist einmal der Nüchternblutzucker, wenn der zwischen 100 und 125 Milligramm pro Deziliter liegt. Oder der Langzeitzucker, der sogenannte HbA1c-Wert, zwischen 5,7 bis 6,4% liegt. Oder der Zuckerbelastungstest, da trinkt man eine Zuckerlösung mit 75 Gramm Zucker. Wenn der 2-Stunden-Wert im Blut dann bei 140 bis 199 Milligramm pro Deziliter liegt, spricht man von einem Prädiabetes. Wenn die Zuckerwerte darunter liegen, es ist ein Normalzustand. Wenn es darüber liegt, spricht man von einem manifesten Diabetes mellitus.
Okay, das heißt, wann würdest du jetzt in der Praxis bei dir überhaupt den Nüchternblutzucker, den Langzeitblutzucker und wann würdest du denn den 2-Stunden-Test machen?
Ich würde es tatsächlich erstmal davon abhängig machen, wer sitzt denn vor mir. Dann natürlich eine ausführliche Vorgeschichte des Patienten erheben oder Beschwerden. Natürlich, wenn man erstgradige Verwandte mit Typ-2-Diabetes hat, wenn man selber schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, ein Bluthochdruck vorliegt, auffällige Blutfettwerte vorliegen. Bei jüngeren Frauen tatsächlich sollte man hellhörig werden, wenn ein sogenanntes polyzystisches Ovar-Syndrom vorliegt, das mittlerweile auch richtigerweise polyendokrines metabolisches Ovarialsyndrom heißt.
Das, was man sonst als PCOS schon mal gehört hat vielleicht.
Ne? Genau, genau. Oder bei Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes oder auch bei Frauen in der Menopause sollte man etwas genauer hinschauen durch den Östrogenmangel.
Okay, spannend. Ja, was sind denn Risikofaktoren generell für Menschen, ein Typ-2-Diabetes oder die Vorstufe, den Prädiabetes zu bekommen?
Natürlich angefangen am Lebensstil, körperliche Bewegung, auch Übergewicht, was wir dann später so ein bisschen differenzieren werden. Da ist natürlich auch für den Praxisalltag ein wichtiger Marker, nicht nur der BMI, der so ein bisschen das Gewicht und die Größe ins Verhältnis setzt, sondern auch, wie ist denn die Fettverteilung? Bisher hat man so ein bisschen den Teilenumfang ins Auge genommen. Besser ist tatsächlich die Waist-to-Hate-Ratio. Da hat man besseres Auge auf, wie ist denn die Fettverteilung im Körperbereich? Wo lagert sich das alles an?
Ja, richtig spannend. Waist-to-Height einfach nochmal übersetzt würde ja bedeuten Taille zu Gesamtgröße.
Ja, genau. Taille zur Gesamtgröße.
Okay, exakt. Wie würdest du das jetzt in der Praxis nochmal genau messen mit der Taille?
Mhm. Optimal wird es im nüchternen Zustand, im Stehen. Das Maßband setzt man an unter dem untersten Rippenbogen und dem oberen Beckenkamm und in der Mitte dazwischen. Meist ist es auf der Höhe vom Bauchnabel. Einfach entspannt ausatmen und dann kann man einmal messen. Und es gibt so ein bisschen Aufschluss darüber, ob es vielleicht in Richtung ungünstiger Fettverteilung geht. Optimal wäre es, wenn der Taillenumfang weniger als die Hälfte der Körpergröße beträgt.
Okay. Wie viele Menschen leiden denn am Diabetes mellitus Typ 2, also dem Typ 2 Diabetes? Und wie viele an der Vorstufe, dem Prädiabetes in Deutschland?
Das ist tatsächlich gar nicht selten. Wenn man sich das so vor Augen führt, ist es jeder Fünfte in Deutschland. Hat einen Prädiabetes. Man geht aber von einer höheren Dunkelziffer aus, da es meist in dieser Frühphase keine relevanten Symptome gibt. Insbesondere nimmt es aber auch mit dem Alter zu. Also wenn man über Personen spricht, die über 65 Jahre alt sind, geht man fast schon von jedem zweiten bis jedem dritten aus, der an einem Prädiabetes erkrankt ist. Männer sind tatsächlich etwas häufiger betroffen. Man sieht da eher auch den Zusammenhang, dass sie eher von diesem ungünstigen Bauchfett mehr anlagern, von dem viszeralen Bauchfett. Und ein manifester Diabetes Typ 2 haben ähnlich viele Menschen, sind auch so 20-25% der Bevölkerung, sind dann um die 8 bis 10 Millionen Menschen, auch mit einer Dunkelziffer hier. Es verdeutlicht aber, krass. vor allem in den nächsten Jahren Neuerkrankungen möglichst zu vermeiden und bei dem Prädiabetes rechtzeitig entgegensteuern
Voll.
Zu können.
Ich habe auch in der Vorbereitung nochmal geschaut, wie sieht das bei den Jugendlichen aus? Und da habe ich eine aktuelle Erhebung der amerikanischen CDC, Center for Disease Control and Prevention, gefunden von 2026. Dort wurde gesagt, dass in dem Jahr 2023 8,4 Millionen zwischen 12 und 17 Jahren einen Prädiabetes haben, was 32,7% waren. Und das ist einfach jeder dritte Jugendliche. Das fand ich schon Wahnsinn. Einfach heftig. Klar sind Daten für Amerika. Man würde hoffen, dass es in Deutschland ein bisschen besser ist. Tatsächlich konnte ich es fürs RKI jetzt nur bei Diabetes und nicht für die Vorstufe Prädiabetes nachschauen. Deswegen kann ich es da nicht ganz genau sagen. Kann ich nochmal nachrecherchieren. Letztendlich zeigt es aber, das geht teilweise früh los, oder? Wie siehst du das?
Absolut. Umso tragischer ist es fast schon, dass es keine gute Prävention aktuell in Deutschland dazu gibt. Und in Europa ist Deutschland da eher im unteren Bereich angesiedelt, obwohl es bei den Prädiabetes- und Diabeteserkrankungen relativ weit oben steht. Ein großer Anreiz ist da.
Ja. Und vielleicht noch ein Fact zu dieser Studie, weil wir gerade diese Waist-to-Height-Ratio hatten. In dieser Studie wird genau das unterstrichen, dass die Risikoerhöhung durch einen erhöhten Waist-to-Height-Ratio 24 Mal aussagekräftiger war als sowas wie, was auch eine Erhöhung dargestellt hat, der tägliche Zuckerkonsum. Aber das ist schon, ja, also, dass es ein krasser Risikoparameter ist und dass der so heftig ist, ist natürlich vielleicht nochmal ein Punkt zu sagen, okay, ja, nehme ich jetzt auch häufiger auf. Ja, scheint einfach auch nach den Studien sehr, sehr relevant zu sein.
Aber das ist ein absolut wichtiger Fakt, weil das deutet einfach darauf hin oder schlägt in dieselbe Kerbe. Es geht nicht nur um den Zucker, den man zu sich nimmt. Es hat so viele Faktoren. Wie viel bewege ich mich? Was esse ich denn noch? Sind da viele Transfette dabei? Wie ist denn meine genetische Veranlagung? Wo lagere ich das Fett an? Kann ich das vielleicht umverteilen? Also es ist ein Faktor, der Zucker, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere.
Total. Vielleicht können wir ja jetzt nochmal sagen, warum ist es wichtig, den Prädiabetes früh zu entdecken?
Weil es in dieser Frühphase schon auch bereits zu diesem Zeitpunkt Folgeschäden entstehen können. An Gefäßen, es gibt ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nieren- oder Nervenschäden und die gute Nachricht, genau in dem Stadium ist die Stoffwechsellage noch am besten umkehrbar. Wenn man tatsächlich sagt, gut, ich habe einen Prädiabetes, das ist jetzt halt da und man kontrolliert jetzt und schaut halt weiter, man verändert aber nichts, dann besteht ein Lebenszeitrisiko, einen tatsächlichen, also manifesten Typ-2-Diabetes zu entwickeln, von ja um die 70% und pro Jahr gesehen sind es ungefähr, dass 5-10% der Betroffene dann Typ-2-Diabetes entwickeln können und insbesondere dann das Risiko erhöht, wenn entweder der Nüchternzucker oder der HbA1c entsprechend erhöht ist und bereits schon eine deutliche Insulinresistenz besteht.
Ja, voll. Also krass hohe Werte. Zwei Sachen. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz sagen, HbA1c, was ist das nochmal genau?
Also das ist der sogenannte Langzeitzucker. Ich kann es so ein bisschen vereinfacht erklären, wenn man längere Zeit höhere Zuckerwerte hat, dann bildet sich an einem bestimmten Protein im Körper, dem sogenannten HbA0, so eine, ja, so ein Zuckerschwanz. Das ist dann glykiert, das ist dann eben der HbA1c-Anteil am Gesamthämoglobin, dem Blutfarbstoff. Wie gesagt, ganz einfach, man hat hohe Zuckerwerte, es kommen Zuckerschwänzchen an das rote Blutkörperchen und diese roten Blutkörperchen mausern sich alle 2 bis 3 Monate. Das heißt, es zeigt mir einfach die Stoffwechsellage der letzten 2 bis 3 Monate an. Das heißt, ja, der HbA1c ist nicht dann erhöht, wenn ich gestern einen Kuchen gegessen habe, sondern weil es die letzten 2 bis 3 Monate eher im oberen Bereich war, die Blutzuckerwerte.
Genau. Ja, das war die eine Frage. Und die zweite wäre, so wie ich es jetzt auch rausgehört habe, würdest du sagen, der Prädiabetes ist umkehrbar? Also jetzt angenommen, ein Jugendlicher kommt in meine Praxis und die Eltern sind natürlich sehr besorgt. Ah, jetzt wurde hier der Prädiabetes diagnostiziert. Was können wir denn sagen?
Ja, tatsächlich, das ist der springende Punkt, dass man eben, wenn man so eine Stoffwechsellage hat im prädiabetischen Bereich, dass es eben der Zeitpunkt ist, was zu tun und zu handeln, damit man eben diesen Punkt umkehren kann. Also ja, die Antwort darauf, es ist möglich, diesen Punkt umzukehren, und das ist auch das Ziel in dem Zeitraum.
Ja, voll. Und das ist ja auch eine hoffnungsvolle Antwort. Das ist ja immer schön, wenn man noch was tun kann. Was passiert da jetzt genau im Körper bei dieser Vorstufe, dem Prädiabetes? Was läuft da ab? Du hattest da so ein schönes Bild mitgegeben oder eine schöne Geschichte.
Ja, der Haupttreiber beim Prädiabetes ist tatsächlich die Insulinresistenz. Wenn man natürlich diese Insulinresistenz immer weiter arbeiten lässt, dann kommt es auch irgendwann dazu, dass der Körper sehr viel Insulin ausschüttet aus der Bauchspeicheldrüse und dann irgendwann die Zellen in der Bauchspeicheldrüse auch sagen, hui, jetzt haben wir sehr lange sehr viel produziert, wir können nicht mehr, und dann nennt es sich eine Beta-Zell-Dysfunktion. Also die Beta-Zellen, die eigentlich das Insulin produzieren, geben dann den Löffel ab und sagen, so und jetzt nicht weiter.
Vielleicht müssen wir das nochmal kurz erklären. Wann wird denn Insulin ausgeschüttet?
Also wir nehmen ja Makronährstoffe durch unsere Nahrung auf. Das sind einmal Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Die größte Energie schließen wir aus Kohlenhydraten auf. Und da wird auch so das Gros an Insulin ausgeschüttet, wenn die Kohlenhydrate im Magen-Darm-Bereich zu kleinen Zuckerbausteinen abgebaut werden, der Glucose. Und da können wir gerne anfangen, bildlich zu sprechen. Ich vergleiche es sehr gerne immer mit einem Nachtclub. Unsere Körperzellen sind wie Millionen kleine Nachtclubs, und damit in dem Nachtclub eine Party steigen kann, müssen die Gäste, in dem Fall die Zuckermoleküle, auch alle in den Club, also die Zelle, reinkommen. Dazu muss man reingelassen werden. Damit Stimmung aufkommt, braucht der Club die Energie, die Gäste. Die Gäste stehen nun Schlange vor der Tür. Der Türsteher nimmt nun den Generalschlüssel, das Insulin, das durch die Bauchspeicheldrüse produziert wird, und öffnet die Tür. Also das ist einfach, das Insulin dockt an den Rezeptor der Zelle an, und es werden Kanäle eingebaut und der Zucker kann in die Zelle rein. Die Gäste können also rein. Draußen leert sich die Schlange und die Gäste können feiern gehen. Jeder ist glücklich, soweit so gut. Ein perfektes System für die Zuckerregulation. Der Beginn der Insulinresistenz ist die Dauerparty. Es wird seit Monaten bis Jahre ununterbrochen gefeiert. Das heißt, es gibt ständigen Nachschub über zuckerhaltiges Essen oder Getränke und wenig Bewegung. Das heißt, ununterbrochen sind Menschenmassen vor der Tür. Damit das Ganze schneller geht, hat der Körper natürlich einen tollen Mechanismus. Es werden immer mehr Schlüssel, das Insulin produziert, damit auch mehr Türen geöffnet werden können, dass das Ganze ein bisschen schneller über die Bühne geht. Die Konsequenz ist, dass die Zellen irgendwann brechend voll sind. Was macht der Türsteher? Er sagt, du kommst hier nicht mehr rein. Die Zelle schützt sich vor diesem oxidativen Stress.
Also quasi Analogie Berghain in Berlin. Die Schlange ist immer groß. Alle feiern die ganze Nacht durch und der Türsteher ist einfach die härteste Tür Berlins.
Exakt. Er verbarrikadiert dann die Tür, weil natürlich der Andrang sehr groß ist. Und wenn man natürlich sehr häufig die Schlüssel benutzt, werden auch die Türschlösser alt und verkleben. Das ist die Analogie dafür. Rezeptoren werden weniger an die Zelloberfläche präsentiert und die Signalwege werden blockiert. Was passiert denn da bei der Insulinresistenz genau? Die Schlüssel passen dann auch nicht mehr richtig oder die Signalübertragung hinter dem Schloss funktioniert nicht mehr richtig. Es entsteht Stau draußen, die Gäste sind unmutig, es bricht Chaos aus und die Gäste randalieren. Also das heißt, der hohe Blutzuckerspiegel verursacht dann auch Folgeerkrankungen. Zucker ist dort, wo er nicht so lange bleiben sollte.
Okay, also die Zuckermoleküle sind draußen im Blutstrom und die kommen jetzt alle nicht in die Zellen rein und der Blutzuckerspiegel ist einfach zu hoch, also höher als normal, mehr Menschen auf einem Haufen, mehr Zucker auf einem Haufen und das macht auch Probleme, die wir bemerken, oder?
Genau, also angefangen bei dem, dass das Endothel, also die Innenauskleidung der Gefäße angegriffen wird und überall, wo Gefäße sind, können auch Folgeerkrankungen entstehen. Aber der Körper hatte natürlich einen tollen Mechanismus. Wie gesagt, es kann zeitweise mehr Schlüssel produzieren, also mehr Insulin. Und dadurch kann es so ein bisschen die etwas taub gewordenen Zellen dazu veranlassen, den Blutzucker für eine bestimmte Zeit noch in einem relativ okayen Bereich zu halten. Und das behebt das Problem aber leider nur zeitweise, weil die Zellen reagieren weniger auf das Insulin. Dafür braucht der Körper immer mehr Insulin. Und das ist eben die Überproduktion von Insulin, die Hyperinsulinämie. Das heißt, das geht dann irgendwann Hand in Hand miteinander. Das heißt, man müsste eigentlich was Unangenehmes tun, versuchen, die Party zu beenden, entweder indem man Energie verbraucht, zum Beispiel durch Bewegung oder den Zustrom stoppt, weniger Zucker oder einfache Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und so ein bisschen den Kreislauf zu unterbinden.
Okay, ich finde das mega, das Bild. Jetzt haben wir quasi diese Schlüsselhersteller. Ja. Und das sind die Beta-Zellen, richtig? Die das Insulin produzieren. Und die werden ganz schön gestresst, wenn denen jetzt gesagt wird, jetzt produzieren wir hier 100 Schlüssel in einer Stunde oder so nach dem Motto.
Genau. Und wenn zum Beispiel das dann irgendwann dazu führt, dass diese Zellen untergehen, so zwischen 40-60%, ist jetzt auch nur eine Pi mal Daumen-Angabe, dass dann irgendwann es auch zu einem Typ-2-Diabetes übertritt.
Okay, verstanden. Das heißt, das, was alle kennen, ist ja der Verlauf. Es gibt jetzt Menschen, die haben ganz lange schon extremes Übergewicht und die Eltern haben auch vielleicht Diabetes und dann kriegt die Person irgendwann im Leben jetzt auch den Diabetes Typ 2. Aber es gibt ja auch einen Zustand, der sich TOFI nennt, richtig? Kannst du das nochmal erklären?
Ja, das ist ein Zustand, bei dem man von außen gar nicht so wirklich erwartet, dass die Person eine Störung im Zuckerstoffwechsel hat. Also das TOFI finde ich so ein bisschen unglücklich gewählt, die Zeichnung Thin Outside, Fat Inside, also dass man von außen her schlank aussieht, aber von innen eine ungünstige Verfettung oder Fettverteilung hat. Das kann man durch unterschiedliche Mechanismen erklären. Es kommt natürlich auch darauf an, wie man sich ernährt. Man kann trotzdem sich noch so ernähren, dass es kalorisch passt, aber dass es eher eine ungesunde Ernährung ist, also zum Beispiel viele Transfette zu sich nimmt, wenn vieles frittiert ist oder gehärtetes Fett man zu sich nimmt, das typische Fast Food, Convenience Food zu sich nimmt, aber natürlich auch dann, wenn man schon eine genetische Veranlagung dafür hat, eher Bauchfett, das ungünstig ist, aufzubauen. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Fettgewebe. Es gibt einmal dieses Unterhautfettgewebe. Das ist eher das günstige Fett, das nicht stoffwechselaktiv ist.
Würde das bedeuten, das Fett, was sich so im ganzen Körper verteilt, eher? Und das eine, was sich so um die Organe rum konzentriert, kann man das so sagen, dieses viszerale Fett?
Ja, also die grobe Unterscheidung, die ist ganz gut. So wie du sagst, es kommt darauf an, wo das Fettgewebe gespeichert wird. Das Unterhautfettgewebe macht so circa 80% des Körperfetts aus. Es schützt auch die restlichen Organe davor, mit Fett überschwemmt zu werden. Es ist eher mal optisch vielleicht ungeliebt, aber stoffwechseltechnisch der harmloseste Ort. Es gibt aber dieses sogenannte Overflow-Konzept und es ist auch so ein bisschen genetisch gesteuert, wann es denn überfließt. Gerade diese eher schlanken Personen können zum Beispiel auch eine geringe Kapazität haben bei ihrem Unterhautfettgewebe und dann wird es schnell woanders angebaut. Es gibt einmal das viszerale Fett und das ektope Fett. Das viszerale Fett, das wird vor allem in der freien Bauchhöhle angelegt, das sich um die inneren Organe befindet. Ja, das ist sozusagen auch hier wieder bildlich gesprochen das Hauptlager. Wenn das genetisch bedingt voll ist, wird es in ein provisorisches Lager mitten in der Innenstadt gespeichert. Das hat wiederum im Vergleich zu dem Unterhautfettgewebe eine hohe Stoffwechselaktivität und das gibt auch viele Entzündungsstoffe ab, dass man es mal gehört hat, Zytokine und das Adiponektin, das eigentlich eher schützend ist, das ist eher jetzt weniger vorhanden. Und es gibt auch mehr an freien Fettsäuren und die fließen direkt durch die Leber und weil dieses Lager eine direkte Einbahnstraße zur Leber hat, gehen auch diese ungünstigen Stoffe direkt und rund um die Uhr durch die Leber und das macht die Zellen dort massiv insulinresistent und hat dann eben auch ein paar andere negative Folgen, dass die Leber auch selber etwas mehr Zucker produziert und es verändert auch die Blutfette dementsprechend, dass sich eher mal Veränderungen im Bereich der Gefäße zeigen.
Okay, das was so die Arteriosklerose genannt wird.
Exakt.
Und das heißt, in den Gefäßen lagert sich am Ende auch letztendlich Fett ungünstigerweise ab, wenn es zu viel da ist.
Was man nicht vergessen kann oder sollte, ist auch das ektope Fettgewebe. Das ist nochmal eine andere Art. Also da wird das Fett nicht in den Fettzellen gespeichert, sondern ganz perfiderweise direkt in den Zellen von Organen. Also die ist eigentlich gar nicht dafür gedacht und das ist vollkommen fehlplatziert. Und das kann zum Beispiel in der Leber passieren, im Skelettmuskel, in der Bauchspeicheldrüse, Herzmuskel, Gefäße. Und das ist eigentlich weder das Hauptlager noch ein provisorisches Lager, sondern es ist so eine illegale Müllkippe. Da gehört es eigentlich nicht hin.
Okay.
Und diese Fettpakete blockieren den Einstrom vom Zucker, verändern die Rezeptoren, der Zucker kann nicht rein. Wenn es sich zum Beispiel in der Bauchspeicheldrüse ablagert, dann kann es auch verhindern, dass diese Zellen Insulin produzieren können. Also die lokale, die örtliche Organfunktion wird dadurch auch kaputt gemacht, unmöglich gemacht und es kann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern.
Okay, also letztendlich kann man dann sagen, das ist der Kaugummi, der in die Schlösser des Nachtclubs zusätzlich noch geklebt wird. Diese freien Fettsäuren und dieses überschüssige Fett und vielleicht sogar auch Transfettsäuren, die durch frittierte Nahrungsmittel entstehen, oder?
Absolut. Absolut.
Okay, gut. Nee, dann haben wir das doch jetzt ganz gut beleuchtet. Wie würdest du es sagen? Heißt das jetzt, ich kann nur von dem Prädiabetes zurückkommen in die Remission, also in den Zustand davor, in den Normalzustand, wenn ich es schaffe, auch wieder in den Normalgewichtsbereich zu kommen?
Also schädlich ist es nicht. Es gab aber sehr lange Zeit das Paradigma, dass es eigentlich nur dadurch möglich ist, dass man ungefähr mit einem Gewichtsverlust von 7-10% das als zentrales Ziel bezeichnet hat. Aber das ist tatsächlich nicht mehr so das alleinige Ziel, denn es gab eine, und ich bin sehr stolz, dass ich das jetzt vortragen darf, als Alumni der Uniklinik Tübingen, die maßgeblich an der Studie beteiligt waren. Und zwar gab es eine Post-Hoc-Analyse. Das war eine multizentrische Studie, die Pre-Diabetes Lifestyle Intervention Studie. Die PLIS-Daten haben tatsächlich da einen Paradigmenwechsel abgezeichnet, das ganz lapidar gesagt, egal ob man auf der Waage das Gleiche wiegt, man kann auch alleine mit dem Erreichen von normalen Blutzuckerwerten eine Remission erreichen.
Das ist ja schon mal wirklich was anderes, als man früher gelernt hat.
Absolut. Das heißt, wir müssen den Fokus von der bloßen Zahl auf der Waage weg hin zum Ziel, normalisiere die Blutzuckerwerte. Das ist das entscheidende Kriterium für die Risikoreduktion. Diese Remission ohne Gewichtsverlust hat auch das Risiko, einen Diabetes in den folgenden 10 Jahren zu entwickeln, um 71% reduziert.
Okay, das ist echt viel, ja.
Das ist ein Schutz, so ähnlich wie bei Menschen, die relevant ein Gewicht abgenommen haben. Das heißt, wenn man normale Blutzuckerwerte auch noch eine Gewichtsreduktion erreicht, ist diese Risikoreduktion nur unwesentlich größer bei 73%. Und natürlich ist die Frage, woran liegt das denn? Das war super interessant. Man hat in MRT-Analysen gesehen, dass warum manche Menschen trotz gleichbleibendem Gewicht metabolisch gesund worden sind, also stoffwechseltechnisch gesund geworden sind und warum andere nicht. Man hat unterteilt einmal in Responder und Non-Responder. Responder waren die, die keinen Prädiabetes mehr hatten, also eine Remission ohne Gewichtsverlust. Die haben das Fett vorwiegend in diesem Unterhautfettgewebe gespeichert, dem subkutanen Fettgewebe. Und die Non-Responder, die eben keine Remission erreicht haben, haben das Fett primär als viszerales Fettgewebe, was eben hochgradig stoffwechselaktiv ist, gelagert. Das heißt, wir brauchen einen Fettshift vom viszeralen Fett weg.
Okay, und das ist dann teilweise auch eine genetische Komponente.
Ist auch mit dabei. Aber was viel wichtiger ist, dass man eben sieht, dass man von dem BMI wegkommen sollte. Das heißt, nicht das normale Unterhautfettgewebe ist das Problem, sondern vielmehr das andere, also das viszerale Ektopefett, was die Körperzusammensetzung viel, viel wichtiger macht.
Okay, die Frage ist dann ja, kann man das beeinflussen, welche Art von Fett man anbaut und welche man und wie man die schlechten Arten fokussiert spezifisch wegbekommt? Geht das?
Ja, also das sind natürlich auch Lebensstiloptimierungen, die man da durchführen sollte. Es geht natürlich einmal um körperliche Bewegung, dann geht es auch um die kluge Auswahl von Mahlzeiten oder der Ernährung und auch so ein bisschen um chronischen Stress zu vermeiden. Das heißt, bei der körperlichen Bewegung könnte man darauf achten, ja, es ist schon gut, wenn man sich bewegt, aber ein Ausdauertraining im Wohlfühltempo reicht meistens nicht aus. Sehr gut ist zum Beispiel hochintensives Intervalltraining, das HIIT. Über 10 bis 30 Minuten, zum Beispiel kurze Sequenzen mit 20 Sekunden, mit All-Out-Training, bis man nicht mehr kann, starke Belastungsphasen, gefolgt von kurzen Erholungsphasen, circa 10 Sekunden. Und durch diese hohe Intensität schüttet der Körper vermehrt Adrenalin aus oder Noradrenalin, welche genau auch auf das viszerale Fett reagieren können. Die haben bestimmte Rezeptoren, die genau auf diese Hormone reagieren und die Fettverbrennung im Bauchraum anwerfen.
Ach, spannend, okay. Das heißt, dass, was man vielleicht schon mal gehört hat, so dieses, ja, wenn du Fett abbauen willst, dann musst du halt ganz lange joggen, ab so und so 4 Minuten, 20, 30, setzt dann ja die Fettverbrennung ein, also musst du halt, keine Ahnung, 1,5 Stunden joggen gehen und dann kannst du die Fettverbrennung einsetzen. Aber das ist, ja, nach dem, was du sagst, ist das ja quasi widerlegt.
Zumindest zeiteffektiver.
Ja, voll. Das ist für uns alle, glaube ich, gut. Das heißt, würdest du HIIT als einziges und als beste Intervention sehen?
Ich denke, da muss man auch tatsächlich so denken, es gibt verschiedene Wege, da Verbesserungen herbeizuführen. Es gibt nicht immer den heiligen Gral. So progressives Krafttraining, also dass man neue Trainingsreize setzt, auch mit höherer Belastung, also normales Krafttraining, wo man dann mit der Zeit das Gewicht steigert oder die Wiederholung steigert oder das Volumen erhöht, indem man einen neuen Satz dranhängt. Oder die Übung langsamer ausführt, zum Beispiel dadurch hat man mehr Time under Tension und ein kontrollierteres Ausführen. Die Muskelmasse verbessert die Insulinsensitivität der Zelle. Das heißt, sie reagiert viel besser auf das Insulin. Und je besser sie darauf reagieren, desto weniger muss auch die Bauchspeicheldrüse an Insulin ausschütten. Und niedriger Insulinspiegel ist wiederum die Grundvoraussetzung, dass der Körper überhaupt an die tiefen Fettdepots herankommt. Und was das Tolle ist, Muskelaktivität, Muskelkontraktionen steigern bestimmte Kanäle oder Anzahl der Kanäle an der Zelloberfläche, diese GLUT4-Transporter, damit der Zucker in die Zelle kommt und der Insulinspiegel sinkt und auch wieder diese Fettdepots abgebaut werden können.
Ja, mega. Also das heißt, da ist der Sport wirklich sehr hilfreich an der Stelle. Mhm. Was würdest du sagen? Was hat mehr Einfluss? Lebensstil oder Medikamente?
Ich bin direkt auf der Seite von der Lebensstilveränderung. Yes. Es gibt auch Studien. Also zumindest beim Prädiabetes. Ja. Es gibt Studien, dass eine Lebensstilintervention einen deutlich höheren Effekt verzeichnet in der Entwicklung eines manifesten Typ-2-Diabetes als Medikamente allein. Und vielleicht hilft dann die Kombination mit der Lebensstilintervention. Aber das sind immer die Grundsäulen, auf die man das aufbauen sollte. Übrigens beim Prädiabetes in Deutschland ist es aktuell noch off-label, also außerhalb der Zulassung, das bei Prädiabetes anzuwenden. Man kann das aber unter bestimmten Bedingungen natürlich machen als individuelle Therapieversuch, was nicht immer nicht sinnvoll ist.
Okay. Und ja, kommen wir doch zu meinem Lieblingsthema der Ernährung. Wie siehst du die Ernährung jetzt in dem Kontext der Risikoreduktion?
Ist auch ein sehr, sehr großes Feld. Es gibt natürlich da auch Leitlinien zur Prävention von Typ-2-Diabetes, die auch relativ frisch aktualisiert wurden. Die Praxisempfehlungen der DDG empfiehlt da zum Beispiel die Planetary Health Diet, die nicht nur auf pflanzenbasierte Ernährung fußt, sondern auch noch die Nachhaltigkeit im Blick hat. Also da kurz angerissen, natürlich sollte man ballaststoffreich sich ernähren, Hülsenfrüchte, Vollkorn, also allein schon 110 Gramm gekochte Linsen können nach einer Mahlzeit den Zuckerpeak um 20%, also um ein Fünftel senken. Nüsse sind von Vorteil, proteinreiche Ernährung und ganz wichtig, Getränke nicht zuckergesüßt.
Total.
Lieber Wasser, ungesüßten Tee.
Sehr gut, da setzen wir quasi gerade bei der letzten Folge an. Oder wer sie noch nicht gehört hat, hört nochmal rein. Ja, das ist ein super interessantes Thema. Und wenn ihr das jetzt schon spannend fandet, dann bleibt dran, weil natürlich die Planetary Health Diet einer meiner Lieblingsthemenkomplexe dann ist. Das werde ich auch in den nächsten Monaten als nochmal ein Podcast-Blog ganz genau beleuchten. Wenn du jetzt ernährungstechnisch sagen müsstest, was findest du konkret am relevantesten für die Ernährung bei einem Prädiabetes? Was würdest du dann konkret nennen?
Dass sie alltagstauglich ist und regelhaft angewendet wird. Alles, was man empfiehlt und dann nach 10 Tagen fallen gelassen wird, hat keinen Sinn. Deswegen finde ich, muss man das sehr individuell gestalten. Für mich sind einzelne Faktoren, die jetzt nicht so ganz konkrete Vorschläge sind, aber die dann eben auch Freiheiten lassen in der Gestaltung der Ernährung. Ich finde es sehr wichtig, dass man Kohlenhydrate klug auswählt. Also man sollte eigentlich so einfache Kohlenhydrate wie Haushaltszucker oder Weißmehl, die bildlich gesprochen fast sofort ins Blut gehen, einen steilen Blutzuckeranstieg mit sich bringen. Komplexe Kohlenhydrate, die bedürfen erstmal Arbeit im Magen-Darm-Trakt, müssen aufgespalten werden. Der Blutzucker steigt langsamer. Das heißt, anstatt Weißbrot, Weizenmehlnudeln, geschälten Reis, lieber Vollkornvarianten, Haferflocken, Quinoa, Linsen, Bohnen und so weiter. Statt von Snacks und wie Süßigkeiten, Fruchtjoghurt, Bananen, Trauben, Trockenobst, lieber Nüsse, Beeren oder Naturjoghurt und flüssigen Zucker vermeiden. Also niemand trinkt einen Apfel. Deswegen esst den Apfel, von mir aus auch einen halben Apfel, tut noch irgendwas dazu. Da sind wir natürlich auch beim nächsten Punkt, Mahlzeiten klug aufbauen. Nebenbei, das ist das Konzept der glykämischen Last. Es kommt nicht nur auf die Menge an, was man zu sich nimmt, sondern auch die Qualität der Kohlenhydrate. Das war das einfach versus komplexe Kohlenhydrate und es gibt dann die Lebensmittelmatrix, also Kombination mit reichlich Ballaststoffen, Proteinen, gesunde Fette wie Nüsse, Olivenöl, ungehärtete Pflanzenöle. Das verlangsamt nämlich auch den Aufschluss der Kohlenhydrate und auch die Magenentleerung. Also alles funktioniert ein bisschen langsamer, der Körper hat mehr Zeit. Es gibt nicht diese großen Zuckerpeaks, die man möglichst vermeiden sollte.
Total.
Und ich sage auch immer gerne dazu, auf die Reihenfolge achten. Also man muss nicht direkt mit dem Dessert beginnen, sondern vielleicht mit einem Salat, wo die Ballaststoffe drin sind. Oder wenn man einen Teller vor sich hat, einfach mit den ballaststoffreichen Sachen beginnen und dann das andere dann eben später dazu essen. Und dass man vielleicht sogar noch als kleinen Lifehack fermentierbare Ballaststoffe zu sich nimmt. Das ist ja auch sehr bekannt in Asien mit Kimchi. Wir haben hier auch unsere europäischen Alternativen, da auch sehr gerne darauf zurückgreifen. Da freuen sich die Zellen im Darm, die dann auch spezielle Sättigungshormone ausschütten. Kurz genannt wäre einmal das GLP-1, was man vielleicht von den Abnehmspritzen kennt, und das PYY, und die einfach dazu führen, dass eben schneller eine Sättigung da ist, die Blutzuckerspitzen verhindert werden, auch die Magenentleerung langsamer ist und drosselt den Appetit.
Perfekt. Okay, dann hast du jetzt nochmal hier den Expertinnen Input gegeben für, was ich schon in den ersten Folgen zu meinen schönen Hülsenfrüchten und dem Second Meal Effekt erzählt habe. Du hast jetzt da auch nochmal die entsprechenden Abläufe und Hormone genannt. Finde ich sehr gut. Ja, da sind wir ja auch gleich beim Thema. Es war nämlich eine Frage aus der Community. Zucker wird ja zunehmend durch Süßstoffe ersetzt. Sind Zuckerersatzstoffe in Getränken und Süßigkeiten tatsächlich die gesündere Wahl? Oder tauschen wir damit nur ein Problem gegen ein anderes aus? Was sagst du?
Sage ich ein eindeutiges Jein. Ich finde, dass diese Süßstoffe sicherlich eine gute Übergangslösung sind. Wenn man tatsächlich daran gewöhnt ist, sehr viele Softdrinks zu trinken oder ausschließlich Softdrinks zu trinken, dass man so einen Übergang schafft, dass zumindest in dieser Zeit weniger schnell resorbierbare Zucker zu sich genommen werden. Es gibt natürlich eine Kehrseite, weil dadurch, dass diese Süßstoffe einfach eine tausendfach stärkere Süßkraft haben als normale Haushaltszucker, ein Gewöhnungseffekt eintreten kann. Wenn man regelmäßig diese hochkonzentrierte Süßstoffe zu sich nimmt, stumpfen sozusagen die Rezeptoren dafür im Gehirn ab und die Schwelle dafür, was man als süß wahrnimmt oder auch als prädigend süß empfunden wird, verschiebt sich massiv nach oben. Alle anderen Nahrungsmittel, die dann gute Ballaststoffe haben, schmecken dann plötzlich fade und sehr unattraktiv. Das heißt, man möchte sich natürlich auch irgendwann davon entwöhnen.
Und ist es tatsächlich so, dass diese Zero-Getränke eventuell sogar auch Hunger auslösen können?
Ja, tatsächlich. Also das ist tatsächlich sehr perfide. Der Körper will natürlich nur seine Arbeit machen und merkt, da kommt was Süßes. Ich mache schon vorsorglich etwas. Das ist die sogenannte kephalische Phase der Insulinsekretion. Das heißt, man merkt was Süßes, der Körper reguliert dagegen. Die Enttäuschung ist natürlich, in dem Zero-Getränk im Magen kommt aber niemals Zucker an. Das ausgeschüttete Insulin findet keinen Zucker, den es in die Zellen transportieren kann. Das Resultat, der Blutzuckerspiegel kann kurzfristig ein bisschen absinken. Natürlich nicht in der Regel in einem gefährlichen Bereich, aber was das dem Gehirn signalisiert, wir haben eigentlich einen Energiemangel. Wir brauchen wieder etwas, um die Zuckerwerte in die Höhe schießen zu lassen. Dann kann auch mal akuter Heißhunger auftreten und dann nimmt man Kalorien mit anderen Nahrungsmitteln.
Das Gehirn trickst den Körper aus oder andersrum ungünstig. Und was ich noch fragen würde, haben diese Süßstoffe noch eine Auswirkung aufs Mikrobiom?
Die können tatsächlich das Mikrobiom verändern. Das nennt sich eine Dysbiose. Wenn die eigentlich guten Bakterien, diese ballaststofffermentierenden Bakterien, durch Süßstoffe verdrängt werden. Also da werden verschiedene Mechanismen in Gang gebracht, da werden Enzyme blockiert oder dadurch fühlen sich andere Bakterien ein bisschen wohler, die auch eher schädlich sind, wie E. coli oder ähnliche. Dann werden eben die nützlichen Darmbakterien weniger. Das heißt, da gibt es auch einen Teufelskreis. Die fördern auch gleichzeitig die Insulinresistenz, weil wir haben ja vorher gelernt, dass sie sehr nützliche Darmhormone ausschütten. Und das machen sie ja jetzt nicht mehr. Wenn auch weniger von diesem GLP-1 ausgeschüttet wird, gibt es auch weniger Sättigungsgefühl.
Wie würdest du es sagen? Du hast jetzt die Wahl, entweder am Ende des Tages nach einem Essen, wo du schon dein Limit an Kalorien erreicht hast, ein Glas Apfelschorle zu trinken oder ein Glas Zero-Softgetränk.
Gute Frage. Ich würde das trinken, was mir besser schmeckt. Ich würde die Apfelschorle nehmen. Das mache ich ja nicht jeden Tag und in meinem gesunden Körper wird es gut verstoffwechselt. Ich finde es tatsächlich immer schwierig, Dinge zu verbieten. Es kommt für mich immer auf die Menge an, was man noch dazu isst und was man vielleicht den Rest der Woche schon gegessen hat oder sich gegönnt hat oder was man direkt davor gegessen hat. Ich bin jetzt kein Fan von Zero-Getränken, weil es mir jetzt auch nicht unbedingt schmeckt, auch nicht in der Vollversion. Dann würde ich lieber die Apfelschorle nehmen.
Ja, geht mir ähnlich, genau. Ja, ich glaube, wir haben echt viel schon besprochen. Ich fand's mega spannend.
Gefühlt könnten wir noch 5 weitere Podcast-Folgen damit füllen.
Auch, wirklich. Eine Sache würde ich noch nachliefern oder fragen, was du dazu sagst. Mir wurde im Nachgang einer der ersten Folgen gesagt, ein Comfort-Food statt Schokolade ist für mich eine getrocknete Mango. Fand ich gar nicht schlecht als Idee. Wie würdest du es diabetologisch einschätzen?
Ja, Trockenobst hat ja auch sehr viel in sich, was auch nicht so optimal ist. Gerade Fructose, wo man dann direkt an die Leberverfettung denkt. Jetzt würde ich sagen, ein Stück Mango, Trockenobst kann man sich schon mal gönnen. Nimmt man das jetzt täglich zu sich? Ja. Nimmt man das täglich 5-mal zu sich? Es gehört das immer zur Gewohnheit. Eigentlich habe ich jetzt keinen Hunger, aber ich möchte eigentlich nach dem Essen noch was Süßes essen. Verbieten tue ich es nicht, aber man muss natürlich das Maß finden.
Ich bin ja eigentlich immer noch Fan von so einer Handvoll Beeren. Finde ich eine Süßigkeit für mich schon fast, weil ich die so lecker finde. Das wäre so mein Go-To-Ding. Und ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber für mich ist Rauchmandeln so ein krasses Ding, womit ich so diesen herzhaft Chips-Hunger so ein bisschen stillen kann. Ich weiß nicht, hast du die schon mal gegessen?
Was sind Rauchmandeln? Sind die geräuchert?
Rauchmandeln? Ja, das sind tatsächlich so Mandeln mit quasi so Raucharoma. Weiß nicht, wieso, wenn man so dieses geräucherte Paprikapulver kennt. Zum
Beispiel. Ja, also meine Vorfahren kommen aus Ungarn.
Ach so, okay.
Ja, das muss ich in meinem Regal haben.
Ja, voll. Vielleicht ist das, würde ich sagen, der Speck für die Veganer. So. Ja, also das liebe ich auf jeden Fall sehr. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, liebe Julia, für deinen ganzen spannenden Input. Ja, ich bin echt geflasht, wie viel man da noch zu lernen und wissen und reindiven kann zu dem Thema. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, dein Wissen.
Sehr, sehr gerne. Und ich muss auch dazu am Schluss sagen, tatsächlich in der Zeit meiner ärztlichen Tätigkeit habe ich auch das meiste für mein eigenes Leben gelernt. Also war sehr wertvoll.
Ja, kann ich bestätigen mit meinem ernährungsmedizinischen Weg jetzt am Ende. Irgendwo macht man es ja dann für die Gesellschaft, aber auch sein eigenes Leben verbessert sich irgendwie als Nebeneffekt des Ganzen. Was ist denn dein Go-To gesundes Essen?
Ich würde direkt sagen, mein Frühstück. Ich mache mir einen Porridge. Ich mache mir Chiasamen, Leinsamen, Flohsamen, manchmal Hanfsamen rein, Haferflocken. Ja, es kann ja Milch oder Milchalternative sein und sehr gerne stichfesten Joghurt, weil da auch Material für das Mikrobiom dabei ist und auch sehr gerne ein bisschen Nussmus, gerne Macadamia, da ist Omega-3, Omega-6 Verhältnis ganz nett. Und wenn es mal ein bisschen aufgepeppt werden muss, Beeren, aber natürlich auch mal ein halber Apfel, manchmal eine halbe Banane. Oder mal einen Löffel Quark.
Ja, mega. Das klingt gut. Also das gesünder geht's dann kaum. Insofern, ja, gebe ich dir ein virtuelles High Five und sag vielen Dank. Ich hoffe, wir hören dich in einer späteren Folge mal wieder zu einem der vielen Themen deiner Zusatzbezeichnungen. Hab einen ganz tollen Restabend.
Lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe noch eine letzte Frage an euch. Und zwar, habt ihr das Thema Prädiabetes im Zusammenhang mit Jugendlichen schon mal auf dem Schirm gehabt? Oder ist das etwas, das ihr heute zum ersten Mal hört? Ich freue mich auf eure Antworten und auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, euer Taeyong Cien Taran.